ARD.
We are extremely, extremely disappointed with this incident.
Jedes Jahr findet eine Weltklimakonferenz statt und selten haben es diese Veranstaltungen geschafft, sowas wie Aufbruch zu verbreiten. Und auch diesmal würde ich sagen, hat es eher nicht geklappt. Gerade habt ihr die Vertreterin der indischen Delegation gehört, die war aber mal richtig bedient.
We are very unhappy, disappointed with the process and object to the adoption of this agenda. Thank you.
Die Staaten haben zwar deutlich mehr Klimahilfen für ärmere Länder versprochen, die ja bislang wenig beigetragen haben zur Erderwärmung, aber oft total stark von den Folgen betroffen sind. Aber dieser Beitrag, der soll erst über viele Jahre hinweg langsam anwachsen und der liegt auch weit unter dem, was die ärmeren Länder gefordert haben. Aber Trübsalblasen ist nicht so unser Ding bei Mission Klima. Und deswegen haben wir uns gefragt, ob es nicht hinter den Kulissen doch auch Zeichen des Fortschritts und der Hoffnung gegeben hat. Und die gab es tatsächlich, sagt zumindest meine Kollegin bei NDR Info Jasmin Appelhans. Die war für uns vor Ort und hat für die ARD berichtet. Und sie erzählt euch gleich von faszinierenden Zusammenhängen, unter anderem, warum Wale schützen, mein Lieblingstier übrigens, warum Wale schützen helfen kann, das Klima zu retten. Mehr als 60 Folgen unseres Podcasts könnt ihr nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz, schön, dass ihr da seid.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Hi Jasmin.
Hallo Arne.
Du warst vor Ort, hast für uns berichtet über die Weltklimakonferenz. Ich war noch nie da, also mich würden auch mal als erstes vielleicht so ein paar persönliche Eindrücke von dir interessieren. Also wie war es denn da so? Also was ist das für ein Ort, Baku?
Also die Menschen dort waren insgesamt schon sehr herzlich, muss man sagen. Man hat gemerkt, dass sie versucht haben, da besonders gute Gastgeber zu sein. Mir und anderen Frauen wurde zum Beispiel erstmal ein Strauß Rosen in die Hand gedrückt bei dem offiziellen COP29-Desk.
War das eher merkwürdig oder war das?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren da erstmal ein bisschen verwirrt, was das jetzt soll. Das war dann für uns eher so ein bisschen wie so ein Eurovision Song Contest als wie eine Klimakonferenz. Insgesamt hat man in der ganzen Stadt aber auch schon deutlich gespürt, welchen Stellenwert fossile Brennstoffe noch haben. Es liegt da auch quasi in der Luft. Man riecht bei Windstille stark überall diesen Tankstellengeruch, weil die Stadt eben mitten in einem Ölfördergebiet liegt. Und ein Drittel vom Bruttoinlandsprodukt kommt ja auch immer noch aus den Exporten von fossilen Brennstoffen. Und ein großer Teil davon geht übrigens auch an die EU, das darf man nicht vergessen. Und trotz des Ölreichtums ist immer auch klar gewesen, dass der finanzielle Reichtum jetzt nicht überall ankommt. Also wir sind zum Beispiel jeden Tag fast eine Stunde mit dem Shuttlebus von der Unterkunft zum Stadion gefahren, wo die Konferenz stattgefunden hat. Und unterwegs entlang der ganzen Strecke wurden hohe Mauern, also oder waren hohe Mauern die Straße entlang. Und wenn man da mal durch die Öffnung durchgeguckt hat dahinter, dann hat man schon gesehen, dass da zum Teil die Straßen dann einfach aufgehört haben und die Häuser sahen auch nicht halb so prunkvoll aus wie im Stadtzentrum. Und KollegInnen, die ein bisschen mehr gereist sind, haben auch erzählt, dass gerade die Landbevölkerung kurz hinter Baku in eher ärmlichen Verhältnissen lebt.
Mhm. Und wie war es so bei der Konferenz selbst? Also wie konntest du da überhaupt berichten? Also ich stelle mir das so vor, dass da ja schon viel auch hinter verschlossenen Türen passiert. Wie bekommst du denn da überhaupt Einblicke und einen Eindruck davon, was da gerade abläuft bei den Verhandlungen?
Ja, da passiert viel hinter verschlossenen Türen. Es gibt dann immer mal von bestimmten Delegationen oder einzelnen PolitikerInnen Pressekonferenzen oder offizielle Statements, bei denen sie dann über die Lage informieren. Dann gibt es aber auch öfter mal sogenannte Hintergrundgespräche. Also die deutsche Delegation hat zum Beispiel immer mal eingeladen, um die Presse über ihre Sicht der Dinge zu informieren. Da durfte man dann aber meistens nicht direkt draus zitieren und auch keine Töne aufnehmen.
Ich habe ja gesagt, wir wollen über Fortschritte und Hoffnung reden. Das machen wir auch gleich. Trotzdem müssen wir es noch mal einmal ansprechen. Die Weltklimakonferenz, die fand jetzt in Aserbaidschan statt. Du hast das gerade erzählt mit diesem Tankstellenduft in der Luft. Total krass. Und vergangenes Jahr war das ja eigentlich auch schon so, dass das in so einem Fossilstaat stattfand, in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trotzdem ist jetzt nicht unbedingt Fossilstaat gleich Fossilstaat. Also im letzten Jahr, die Emirate, da hieß es dann oft, die hätten eigentlich doch sehr engagiert diese Verhandlungen geführt. Mhm. Vielleicht auch einfach nur, um zu zeigen, dass so ein kleines Land auch geopolitisch quasi was auf die Reihe kriegen kann, ne? So eine Einigung herbeiführen kann. In diesem Jahr gab es aber total viel Kritik an der Verhandlungsführung, also zumindest hier in Deutschland. Wie hast du die Gastgeber wahrgenommen in Aserbaidschan?
Ja, es war da manchmal nicht ganz klar, was jetzt Überforderung war und was Strategie eigentlich. Wahrscheinlich war da auch viel Überforderung dabei. Es gab zum Beispiel am ersten Tag noch gar keine Tagesordnung. Also da musste dann erstmal bis spät in die Nacht verhandelt werden, bis man überhaupt eine Tagesordnung hatte. Und auch die Verhandlungstexte während der Konferenz, die kamen alle sehr, sehr spät, also ungewohnt spät auch. Insgesamt ist es ja so, dass das Land wenig Erfahrung mit großen politischen Events und Verhandlungsführung hat. Und deshalb war da wahrscheinlich auch relativ viel Unerfahrenheit mit im Spiel. Es war aber auch ganz deutlich, dass manche Länder erst sehr spät überhaupt bei den Verhandlungen mit eingeschlossen wurden und andere Staaten, die weiter fossile Energien fördern wollen, dafür sehr viel Gehör gefunden haben. Und es gab deshalb auch viel Kritik.
Also eigentlich alles erstmal sehr, sehr ernüchternd, muss man sagen, wenn man überlegt, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal eine Temperaturerwärmung von mehr als 1,5 Grad haben werden und dass wir eigentlich ja keine Zeit mehr haben. Was waren denn trotzdem so Momente oder Begegnungen, wo du gedacht hast, okay, das ist doch mal was, was wirklich Hoffnung geben kann.
Das gab es eigentlich während der Verhandlung selbst eher weniger. Das war wirklich ziemlich frustrierend, auch von außen anzugucken. Aber bei der Klimakonferenz findet immer auch drumherum ein großes Rahmenprogramm statt. Da stellen dann zum Beispiel Forschende, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen oder auch PolitikerInnen ihre Vision davon vor, wie die Klimakrise auch ein Stück weit gelöst werden kann. Und man sieht, dass da auch weiter nach vorne gedacht wird und auch über die aktuelle Konferenz dann hinaus.
Ja, also das führt dann nicht sofort zu konkreten Vereinbarungen, aber man diskutiert vielleicht über Dinge, die dann wichtige Lösungsansätze anstoßen.
Genau, und auch nicht unbedingt nur auf politischer Ebene, sondern vielleicht auch auf wirtschaftlicher Ebene. Aber ja, es gab auch auf politischer Ebene Dinge. Es gab zum Beispiel auch Begegnungen zwischen verschiedenen PolitikerInnen oder auch in verschiedenen Länderpavillons. Da haben verschiedene Länder oder Organisationen wie die WHO immer mal Veranstaltungen gehabt. Und es gab da zum Beispiel auch einen deutschen Pavillon, wo Sachen stattgefunden haben.
Welcome to the German Climate Pavilion at COP29 in Baku. Germany. Climate solutions. Fast and fair.
Und da war ein großes Thema auch, wie Biodiversitätskrise und Klimakrise zusammen angegangen werden können.
Ja, und das ist ein Punkt, den wollen wir ein bisschen vertiefen heute, welche Lösungen da konkret diskutiert wurden. Mein Eindruck ist ja, Biodiversität und Klimakrise, das wird oft eben gerade nicht zusammen gedacht. Und ich glaube, der Grund ist ganz einfach, es ist zu komplex. Wir haben das Wissen, dass beides zusammenhängt, aber wir sehen eben auch, es ist schon schwierig, auch nur eines dieser Riesenprobleme wirklich konsequent anzugehen und dann noch zu sagen, wir verknüpfen das beides, weil es eben zusammenhängt, da wird die Komplexität irgendwann so groß, dass sich da keiner rantraut, also mein Eindruck zumindest.
Ja, dabei ist es eigentlich sehr wichtig, das zusammenzudenken, weil man da gut Synergien nutzen kann und sich ja auch beides gegenseitig bedingt, ne? Also mit ansteigender Klimakrise wird auch die Biodiversitätskrise verschärft und umgekehrt. Und das haben nicht nur immer mehr Forschende jetzt auf dem Schirm, sondern auch immer mehr PolitikerInnen. Hier hat zum Beispiel Bundesumweltministerin Steffi Lemke im deutschen Pavillon bei einer Pressekonferenz darüber gesprochen.
Wir haben gerade vor 2 Wochen in Kolumbien auf der Weltnaturkonferenz klare Entscheidungen getroffen, uns dafür ausgesprochen, die Lösung der Naturkrise mit der Lösung der Klimakrise enger zu verzahnen, deshalb auch diese beiden COPs enger zu verzahnen und ein gemeinsames Arbeitsprogramm für diese beiden COPs vorgeschlagen. Und dass diese Dinge miteinander verzahnt sind und nicht getrennt voneinander gelöst werden können, wird immer deutlicher. Und dass natürlicher Klimaschutz sowohl für die Vorsorge für die Klimaanpassung als auch für das Einspeichern von CO2 in natürlichen Ökosystemen der Schlüssel ist. Das wird immer klarer und muss auch hier auf der Klima-COP Eingang finden.
Die entscheidende Frage ist aber ja, Jasmin, wie macht man das konkret? Vielleicht versuchen wir das mal an einem Beispiel zu machen. Hast du da bei der Konferenz das so ein bisschen konkreter fassen können?
Ja, ich habe da vor Ort zum Beispiel mit Hans-Otto Pörtner drüber gesprochen. Der ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und war bis vor kurzem auch einer der Leitautoren beim sogenannten Weltklimarat, dem IPCC, und war da auch leitend beim letzten Bericht beteiligt. Und mit ihm habe ich natürlich erstmal übers Meer gesprochen.
Ja, da wart ihr bestimmt sofort auf einer Wellenlänge. Du bist ja auch die Meeresbiologin bei uns im Team.
Genau, und das ist natürlich auch immer noch eins meiner Herzensthemen. Genau, da gab es aber zu diesem Thema auch eine Veranstaltung zu im Deutschen Pavillon, wo sie genau über diese Themen Biodiversität und Meer gesprochen haben.
Na, man müsste letztendlich, und da kommen eben Biodiversität und Klima zusammen, man müsste einen vernünftigen Biodiversitätsschutz im Ozean betreiben.
Und da hatte er auch ein ganz konkretes Beispiel, was er mir dann erklärt hat.
Alles, was uns hilft, die natürlichen Kohlenstoffkreisläufe zu stärken, sollten wir tun. Das bedeutet, dass wir Bestände der überfischten Tiere wieder aufbauen. Das geht von den Fischen bis zu den Walen, die letztendlich ja auch eine Verteilung der düngenden Mineralien über den Ozean bewirken. Gerade bei den Walen ist das ja in der Diskussion. Und das müssen wir auch an Land.
Also, wenn man jetzt mehr Wale schützen würde, könnte man auch dem Klima helfen, habe ich schon rausgehört. Wieso? Wie funktioniert das genau? Irgendwas mit Düngung, das habe ich verstanden.
Genau, also ich muss da ein bisschen ausholen. Es ist ja im Ozean so, dass es in der Tiefe viele Nährstoffe gibt und an der Oberfläche allgemein eher weniger. Und das liegt daran, dass ja tote Tiere und Pflanzen absinken nach unten und dann am Meeresboden zersetzt werden. Und dabei werden Nährstoffe frei. Und diese Nährstoffe kommen dann vor allem eigentlich nur an Küsten durch sogenanntes Upwelling wieder an die Oberfläche. Dabei wird dann das Wasser von der Strömung gegen die Küste gedrückt und kommt so dann von der Tiefe nach oben. Und diese Nährstoffe brauchen Algen zum Wachsen. Und deshalb ist es besonders an den Küsten so, dass es da viele Algen gibt und dadurch auch eine große Biodiversität, weil es dann wiederum Tiere gibt, die diese Algen fressen können und so weiter.
Okay, Moment, also nochmal, um es zu verstehen. Mhm. Wir haben diese Nährstoffe, die kommen dann an den Küsten hoch und Algen ernähren sich dann quasi davon. Mhm. Und das wiederum ist dann gut für die Biodiversität, weil man hat dann da viele Algen, da können dann wieder Tiere von profitieren und so weiter.
Genau, deswegen gibt es entlang der Küsten viel, oder ist die Biodiversität an den Küsten relativ groß und im offenen Ozean halt eher weniger, weil da ist das Wasser so tief, dass da kein Licht nach unten kommt, da können sie sowieso nicht wachsen und an der Oberfläche sind einfach zu wenig Nährstoffe da, die kommen da halt nicht nach oben. Winzigen Mikroalgen könnten aber auch im offenen Ozean wachsen, wenn genug Dünger da wäre, um sie wachsen zu lassen. Mhm. Jetzt ist es so, dass wenn Wale in der Nähe von Küsten fressen und da sich von dieser großen Biodiversität ernähren und dann ins offene Meer schwimmen, dann bringen sie automatisch auch da Nährstoffe hin und dadurch können da dann auch wieder Mikroalgen wachsen. Und diese Mikroalgen entziehen dann beim Wachsen der Atmosphäre CO2.
Die Mikroalgen, das ist auch eigentlich sowas wie Plankton, oder?
Genau, also Mikroalgen gehören zum Phytoplankton, nennt man das, also Pflanzenplankton. Und ja, das ist dann quasi, wenn diese Wale dahin schwimmen, quasi eine natürliche Art und Weise, wie der Ozean gedüngt werden kann. Und es wird ja auch immer mal diskutiert, ob man das auch künstlich machen sollte, also indem man zum Beispiel Nährstoffe ins Wasser gibt. Eisendüngung hat man vielleicht schon mal gehört, dass man überall im Ozean Eisen ausbringt, um diese Mikroalgen wachsen zu lassen. Hans-Otto Pörtner hält das aber potenziell für gefährlich, weil die Forschung bisher noch kaum geklärt hat, was da so als Nebenwirkung passieren kann. Bei den Walen ist das natürlich schon viel länger bekannt, weil das ja früher auch genauso schon passiert ist. Wenn man jetzt diese alten Bestände wieder erreichen würde, dann wäre das wahrscheinlich kaum problematisch. Und ein positiver Nebeneffekt wäre eben, dass sich die Biodiversität dann automatisch auch erhöht. Und außerdem ist es auch noch ein positiver Nebeneffekt, dass mit jedem Wal, der dann irgendwann stirbt und in die Tiefe absinkt, auch wieder CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird, weil der geht dann an den Meeresboden und bleibt auch erstmal da und das CO2 bleibt dann auch am Meeresboden.
Also die Wale sind eigentlich so ein ganz wichtiger Teil eines Nährstoffkreislaufs gewesen im Ozean immer und es gab halt früher viel größere Bestände als heute, also viel mehr Wale und die hatten aber nicht nur diesen positiven Effekt eben auf diese ganze Biodiversität im Ozean, sondern die haben eben dadurch dieses Algenwachstum angeregt und dadurch auch noch CO2 der Atmosphäre entzogen. Und wir haben das einfach jetzt schon so dezimiert, diese Bestände. Und wenn man jetzt sagen würde, aber man schützt diese Tiere, dann hätte man gleichzeitig den Effekt, dass diese alten Kreisläufe, die auch dem Klima nutzen, wieder helfen.
Genau.
Okay, das ist ja wirklich irgendwie super interessant und ich glaube gerade diese, ja, wie weitgehend diese Kreisläufe sind, ne, das macht man sich irgendwie nicht so klar, wenn man da nicht Experte in dem Feld ist. Das ist jetzt so ein Beispiel nur, wo Natur und Klimaschutz eigentlich Hand in Hand gehen. Hans-Otto Pörtner hat aber ja vorhin auch davon gesprochen, dass man sowas auch an Land machen müsste. Also gibt es da noch weitere Beispiele?
Ja, es gibt da relativ viele Beispiele, die hier ja im Podcast zum Teil auch besprochen wurden. Also es geht viel darum, das Land eigentlich wieder zu renaturieren. Also zum Beispiel Moore wieder zu vernässen oder Wälder so wieder aufzuforsten, dass es keine Monokulturen mehr sind. Das hilft dann zum Beispiel relativ viel CO2 zu binden.
Was ist denn so die Größenordnung? Inwieweit können solche Lösungen helfen?
Also da gibt es einige Studien zu. Es gibt zum Beispiel Studien, wonach man, wenn man nur 15% von Landgebieten renaturieren würde, man 60% der sonst aussterbenden Arten schützen könnte. Und gleichzeitig würden knapp 300 Milliarden Tonnen CO2 gebunden.
Also das ist so viel, wie wir im Moment irgendwie in grob 9 Jahren weltweit komplett ausstoßen.
Ja, also das ist schon ziemlich viel. Das sind ungefähr 14% der gesamten Emissionen seit Beginn der Industrialisierung, die so langfristig gebunden werden können, mit eben nur 15% Land in für Klima- und Artenschutz strategisch wichtigen Gebieten.
Aber was daran ja immer so kritisch ist, also es klingt alles total toll und es ist bestimmt auch gut, ein Bewusstsein dafür zu beschaffen, dass wir solche Lösungen total brauchen und was für vielfältige positive Effekte die haben. Aber oft ist sowas ja dann auch eine Ausrede, um vielleicht woanders nichts zu tun.
Genau, und da ist die Gefahr, und das sagt auch Hans-Otto Pörtner, dass das nicht davon entlastet, auch CO2 einzusparen.
Die Raten, mit denen uns diese Systeme CO2 abnehmen, sind eben sehr langfristig. Und das kann in keinem Fall ein Ersatz für das ambitionierte Runterfahren der Emissionen sein. Und das sollten wir nicht als Entschuldigung benutzen, weiter fossil unterwegs zu sein.
Und das kann man ja auch gut als Appell an die Politik verstehen, bei der nächsten Klimakonferenz doch bitte wieder ambitionierter zu sein als in diesem Jahr.
Ja, das wäre zu hoffen. Jasmin, vielen Dank für die Einblicke.
Ja, gerne.
Und ob das klappt, das werden wir natürlich beobachten. Und es gibt auch noch einen anderen Podcast in der ARD, der sich ganz speziell um die Einordnung aktueller politischer Klimadiskussionen kümmert. Und der heißt Kempferts Klimapodcast, kommt von unseren Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk. Dort sprechen die Energie- und Klimaökonomin und der Host Markus Schödel auch über viele interessante neue wissenschaftliche Studien zum Klimawandel. Hört da sehr gerne mal rein. Den Link packen wir euch direkt hier in die Shownotes. Kempferts Klimapodcast gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD Audio und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Winterpause. Wir feiern Weihnachten und machen uns dann auf die Suche nach neuen spannenden Themen. Abonniert gerne diesen Kanal hier, dann erreichen wir euch nämlich sofort, wenn wir mit neuen Inhalten am Start sind. Ansonsten sind wir natürlich auch weiter für euch erreichbar. Unsere Adresse lautet klima@ndr.de. Habt schöne Feiertage, einen tollen Start ins neue Jahr. Wir hören uns.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.